Sie hören Dispot, gesund und sozial, den Podcast der Diakonie in Südwestfalen.
Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge unseres Podcasts Dispot, gesund und sozial. Mein Name ist Tabea Stoffers und heute sprechen wir über das Thema Nahrungsmittelunverträglichkeiten. Ich begrüße dazu bei mir hier im Studio die Sektionsleiterin der Allgemeinen Inneren Medizin der Medizinischen Klinik 1 im Diakonieklinikum Junge Stilling. Herzlich willkommen, Frau Dr. Borkenstein. Schön, dass Sie da sind.
Hallo. Freue mich auch.
Ja, Frau Dr. Borkenstein, wir haben schon festgestellt, das Thema Nahrungsmittelunverträglichkeiten ist ja sehr umfangreich und es ist auch nicht das einzige Thema, mit dem Sie sich in der inneren Medizin beschäftigen. Und wir wollen heute nur so einen groben Überblick mal geben und vielleicht fangen wir mit der Frage an, welche Intoleranzen treten denn sehr häufig auf?
Ja, also so die häufigsten Intoleranzen sind die Laktoseintoleranz, Nahrungsmittelallergien, histaminassoziierte Erkrankung, also Histaminintoleranz und auch tatsächlich Alkoholintoleranz. Mhm. Ja. Mhm. Zuckerintoleranzen wie Sorbit zum Beispiel kommt auch gehäuft vor.
Ja.
Man kennt Zöliakie, also so Glutenunverträglichkeit. Das hat zwar einschneidende Wirkung auf den Patienten selbst, aber kommt tatsächlich relativ wenig vor. Mhm. Aber wenn man es hat, ist es schon, sag ich mal, ja, ein Laster, was man ein Leben lang mit sich trägt.
Mhm. Und wie macht sich so eine Unverträglichkeit bemerkbar?
Oh, das hat auch ein weites Feld. Das hat tatsächlich ein weites Feld. Also da gibt es die gesamte Symptomatik des Magen-Darm-Traktes. Sie können haben Verstopfungen, auf der anderen Seite Durchfälle, Bauchschmerzen, Flatulenzen, also so Meteorismus, geblähten Bauch. Sie können die Folgen der Nahrungsmittelunverträglichkeiten haben, insbesondere wenn man halt bestimmte Stoffe gar nicht aufnimmt, weil man das eben nicht quasi zu sich nehmen kann. Da kann es zum Beispiel zu einer Blutarmut kommen, es kann zu neurologischen Störungen kommen, weil bestimmte Vitamine einem fehlen. Es kann zu psychischen Störungen auch kommen. Mhm. Zum einen natürlich infolge der langjährigen Erkrankung, wenn man nicht damit zurechtkommt, aber auch tatsächlich infolge von bestimmten Mangel, beziehungsweise Mangel an bestimmten Substanzen. Es kann zu Hauterscheinungen kommen, Lebererscheinungen, es kann sogar zu Herzrhythmusstörungen, zu kardialer Symptomatik kommen, also Herzbeschwerden. Allgemeine Symptome, was jeder Mensch, wenn er krank ist, hat mit Müdigkeit, Erschöpftheit und gegebenenfalls auch Kopfschmerzen. Also das ist ein ganz breites Feld.
Mhm. Also man tappt erstmal im Dunkeln.
Ja, sozusagen.
Und wahrscheinlich kommen die Patienten dann auch nicht direkt, wenn sie Beschwerden haben, darauf, dass es eine Nahrungsmittelunverträglichkeit sein kann.
Nicht immer. Ne? Also wenn insbesondere, wenn so Allerweltssymptome auftreten, ne, wenn es Magen-Darm-Beschwerden sind, dann kommen die natürlich eher schneller zum Gastroenterologen, wie wir es eben sind, wie wenn allgemeine Erschöpftheit vorherrscht. Ne? Oder Osteoporose oder Blutarmut. Ne?
Ja. Und im Normalfall sollte es ja so sein, dass der Darm unsere Nahrung verarbeitet. Also der spaltet die auf und gibt die Nährstoffe dann weiter. Und dieser normale Prozess ist ja dann irgendwie gestört. Wie kommt es dazu?
Es gibt verschiedene, sag ich mal, Pathomechanismen. Ne? Zum einen kann das Nahrungsmittel oder die Giftstoffe, so wie Schimmelpilz zum Beispiel, wenn die in der Nahrung drin sind, kann direkt toxische Wirkung machen am Magen-Darm-Trakt. Ne? Mhm. Es kann aber auch immunologisch getriggerte Störungen sein, ja, ne? Zum Beispiel allergiemäßig, wo eben ein Immunglobulin eine Rolle spielt und dann zu einer immunologischen Reaktion kommt. Es gibt aber auch nicht immunologisch bedingte Störungen, wie zum Beispiel histaminassoziierte Erkrankungen oder sogenannte Pseudoallergien. FODMAP ist so ein Thema auch, ne? Wenn man so bestimmte Zucker und Alkohole nicht verträgt. Weiteres Feld ist zum Beispiel auch Malabsorptionsstörung. Das heißt, ich kann was nicht aufnehmen, bedingt durch einen Enzymmangel oder aber auch durch eine Barrierestörung. Enzymmangel zum Beispiel, Laktoseintoleranz. Ich hatte ja vorhin gesagt, das ist eine relativ häufige Nahrungsmittelunverträglichkeit. Hier fehlt ein Enzym, die sogenannte Laktase. Das kann eine angeborene Erkrankung sein, es kann aber auch eine erworbene Erkrankung sein, also primär und sekundär. Bei Fructose Intoleranz zum Beispiel ist es eine Barrierestörung, so dass ich die Fructose, also den Fruchtzucker, nicht quasi über den Darm aufnehmen kann. Also das sind so die Hauptmechanismen.
Ne? Okay. Und die Diagnose, wie läuft es dann ab, wenn Sie so einen Patienten vor sich haben?
Die Diagnose ist eigentlich so ein Zusammenspiel letztlich zwischen Hausarzt, Dermatologe, kann auch eine Rolle spielen, weil die auch Hauterscheinungen haben können, Internist und Gastroenterologe. Na, am Anfang steht immer, was ich auch meinen, sag ich mal, jungen Assistenzärzten sage, am Anfang steht immer die Anamnese. Na, mein früherer Chef hat mal gesagt, Frau Borgenstein, der Patient sagt Ihnen die Diagnose, Sie müssen nur zuhören.
Ja, ist viel Wahres dran, ne?
Ja, genau. Nur heutzutage, aufgrund der ganzen maschinellen Apparate, Medizin, um es mal böse zu sagen, nimmt sich fast keiner mehr Zeit, eine Anamnese zu machen. Ne? Und Anamnese heißt, ich muss mir genau mal Zeit nehmen, wirklich Zeit nehmen, in Ruhe mit dem Patienten sprechen, ja. Und einfach nur zuhören. Ne? Gegebenenfalls auch nochmal treffen und dem Patienten den Auftrag geben, machen Sie am besten mal ein Ernährungstagebuch. Ne, dass man sieht eben, welche Beschwerden treten auf, bei welcher Nahrungszufuhr zum Beispiel. Ja. Und dann geht es eben weiter. Der klinische Eindruck macht auch, sag ich mal, einen wichtigen Bestandteil. Ne. Ich sehe einen Patienten an, ob der, sag ich mal, so ein bisschen getriggert ist, weil das gerade so eine Modeerscheinung ist. Nahrungsmittelunverträglichkeiten, jeder spricht davon. Ja. Oder ob es tatsächlich, sag ich mal, schon Erscheinungen am äußerlichen Habitus, also am Erscheinungsbild gibt, wo der Patient vielleicht ein bisschen Gedeihstörungen zeigt, ne, vom Gewicht her eher im unteren Level ist, ne, vielleicht auch Hauterscheinungen hat. So vom Habitus her brüchige Haare, ne, man kann vieles schon am ersten Blick eben sehen.
Und dann würden Sie wahrscheinlich jetzt Laboruntersuchungen, würden sich dann anschließen quasi?
Ja, wenn man begründeten Verdacht hat, dass da was vorliegen könnte, wird man erstmal allgemeine Labordiagnostik machen, wie Blutbild, Leberwerte, Schilddrüsenwerte, Elektrolyte, Eiweißelektrophorese, um eben zu schauen auch, wie sind die Eiweiße verteilt im Körper. Wir haben ja Eiweiße, die Antikörper darstellen. Und wenn die eben erhöht sind, dann könnte das Hinweis darauf geben, auf eine allergische Grunderkrankung oder auch auf eine Autoimmungrunderkrankung, was eine Rolle spielen kann. Wenn man da Hinweise drauf hat, macht man eine erweiterte Labordiagnostik mit spezifischen Immunglobulinen, mit Vitaminen, mit Kupfer zum Beispiel, was Ausdruck der Enzymaktivität auch zeigt, weil ja Enzyme auch eine Rolle spielen können bei Nahrungsmittelunverträglichkeiten, wie aktiv die Enzyme sind und gegebenenfalls eben auch die Enzyme selber noch bestimmen, wie die Aminooxidase bei Histaminintoleranz oder die Histamin-N-Methyltransferase, die Laktase bei Laktoseintoleranz, ja, spezifische Antikörper zum Beispiel bei Glutenunverträglichkeit gegen bestimmte Bestandteile des Weizens und Allergietestungen allgemein, wo man eben auch den Dermatologen mit ins Boot nimmt. Über Stuhl- und Urinuntersuchungen kann man infektiöse Grunderkrankungen ausschließen. chronisch entzündliche Darmerkrankungen über Calprotectin zum Beispiel, was einen Entzündungswert im Darm darstellt. Auch über Urinuntersuchungen kann man Enzymabbauprodukte nachweisen. Je mehr da ist, umso mehr ist das Enzym vorhanden. Mhm. Wenn man es kaum nachweist, dann kann man davon ausgehen, dass man eben da ein Problem hat.
Mhm. Und gucken Sie auch mit Bildgebung dann sich den Patienten an, also Ultraschall oder?
Genau, sowas? Man kann durch Bildgebung, also durch Sonografie, kann ich schon sehen, ob sich bestimmte Dinge am Magen-Darm-Trakt abbilden, ob Darmwandverdickung vorherrscht, ob auch irgendwo Lebererscheinungen in Augenschein treten, gegebenenfalls auch Auffälligkeiten an der Bauchspeicheldrüse, was auch mal, sag ich mal, mit Unverträglichkeiten einhergeht bei chronischer Bauchspeicheldrüsenentzündung, zum Beispiel Fettunverträglichkeiten dann. Na. Mhm. Ich kann Bildgebung machen mit CT-Diagnostik oder aber auch durch eine MRT-Untersuchung, wo ich auch nochmal explizit mir den Dünndarm angucken kann. Mhm. Insbesondere auch bei chronisch entzündlichen Darmerkrankungen. Mhm. Da kommt es ja infolge von Barrierestörungen auch zu Unverträglichkeiten, wo man bestimmte Stoffe auch nicht mehr aufnehmen kann.
Mhm. Und dann habe ich gelernt in dem Vorgespräch, was wir hatten, dass Sie bestimmte Unverträglichkeiten auch über einen Atemtest feststellen können.
Genau. Nach Möglichkeit sollten diese Atemteste eigentlich der endoskopischen Diagnostik vorgeschaltet werden, weil wir ja, wenn wir eine endoskopische Diagnostik machen, eine sogenannte Darmlavage machen, also wir spülen einmal den Darm klar, ne? Mhm. Aber oft ist die Realität ein bisschen anders, weil die Patienten, die kommen ja zu uns zur Diagnostik, ne, zur invasiven Diagnostik. Unser Gesundheitswesen gibt es nicht her, dass man Atemteste stationär macht. Ne? Mhm. Also steht eigentlich meist erstmal die Endoskopie auch im Vordergrund. Bei der Endoskopie guckt man sich natürlich die Schleimhaut an des Magen-Darm-Traktes. Man muss Gewebeproben entnehmen. Und kann auch im Rahmen dessen sogenannte Provokationstests machen. Das Stichwort ist da Colab. Na, da kann man verschiedene Substanzen quasi in die Schleimhaut injizieren und dann auf eine Antwort der Darmschleimhaut warten. Das ist natürlich eine sehr aufwendige Untersuchung. Man muss da Zeit haben, na, das, was man heutzutage vielleicht auch nicht mehr so unbedingt hat. Mhm. Ja. Ja, bezüglich der Diagnostik, wir haben ja vorhin von der Labordiagnostik noch gesprochen. Auch hier ist noch zu erwähnen, dass man auf Stuhluntersuchungen zurückgreifen kann noch, wo man zum Beispiel das Calprotectin bestimmt. Das ist so ein Entzündungsparameter im Darm, der uns Hinweise darauf gibt, ist eine Entzündung im Magen-Darm-Trakt-System. Man kann natürlich Stuhluntersuchungen machen. Gerade wenn jemand Durchfälle hat, dann sollte man natürlich auch immer ausschließen. Medizin ist ja auch eine Ausschlussdiagnostik. Ausschließen, dass es nicht was Infektiöses ist. Mhm. Und Stichwort ist auch Mikrobiom, aber da ist einfach noch ein bisschen, sage ich mal, wissenschaftlicher Bedarf. Na, das sind noch nicht das letzten Weisheitsschlüsse. Und im Urin kann man auch gewisse Abbauprodukte von Enzymen. Ich habe vorhin gesagt, wenn man Histamin abbaut, man braucht die Diaminooxidase. Und da kann man auch quasi die Abbauprodukte von den Enzymen nachweisen. Mhm. Je mehr da ist, desto mehr funktioniert es auch. Wenn weniger da ist, dann ist da ein Mangel vorhanden. Das kann man auch im Urin noch nachweisen. Mhm.
Und dieser Atemtest, wo Sie gesagt haben, der wird oft dann gar nicht so als erstes gemacht, obwohl er eigentlich sinnvoll wäre, das auch als möglichst schnell zu machen. Wie funktioniert das? Wie stelle ich mir das vor?
Genau, Atemtestdiagnostik, das ist eine H2-Atemtestdiagnostik. Man kriegt einen bestimmten Zucker zugeführt mit einer bestimmten Menge und atmet dann in bestimmten Abständen die H2-Moleküle ab. Mhm. Und die messen wir dann. Ne?
Okay.
Und über die Anzahl der, also man werte das aus in sogenannten PPM, so heißt das. Dieser Wert gibt dann an, wie viel abgeatmet wird. Ja, das kann man zum Beispiel machen bei Laktoseintoleranz, bei Fructoseintoleranz. Ne? Mhm. Es gibt aber auch Glucose- und Lactulose-Atemtests, die dafür da sind, um zu gucken, ob wir eventuell eine bakterielle Fehlbesiedlung vom Dünndarm haben. Mhm. Im Dünndarm ist normalerweise kein Bakterium oder das sollte eigentlich steril sein. Wenn aber die Barrierefunktion zwischen Dickdarm und Dünndarm, na, wir haben ja da eine sogenannte Klappe, eine Ileozykalklappe, wenn die nicht richtig funktioniert, dann können natürlich auch mal Bakterien nach oben wandern. Mhm. Na. Es gibt aber auch Erkrankungen, wo Bakterien eben nach unten wandern. Mhm. Na. Und das kann man auch durch so eine H2-Atemtest-Diagnostik machen. Mhm. Ja. Weitere Funktionsdiagnostik wäre noch zum Beispiel ein Dexylose-Test. Das ist ein Blutuntersuchungstest. Man misst die Dexylose. Das ist auch ein Zucker. Ne? Da macht man erst einen Nullwert und lässt dem Patienten auch den Zucker dann trinken und macht eine Blutuntersuchung 1 Stunde und 2 Stunden, nachdem man den Zucker zu sich genommen hat und guckt, ob der Patient oder der Proband den Zucker überhaupt aufnimmt. Mhm. Wenn das nicht adäquat ansteigt, dann gibt es so Hinweise auf einen resorptionsgestörten Dünndarm. Mhm. Ja. Und ein weiterer Atemtest, das dauert immer recht lange. Da müssen die Patienten, wenn die, sag ich mal, so poststationär, also nach einem stationären Aufenthalt, wir haben ja 14 Tage noch Möglichkeit, nach einem stationären Aufenthalt bestimmte Untersuchungen noch zu machen. Da macht man auch gerne diese Atemteste dann eben. Ne? Das ist ein 6-Stunden-Test. Da kriegt man auch eine bestimmte Substanz in eine bestimmte Nahrung verabreicht. Und man misst hier den 13C, also Kohlendioxid, das wird dann auch gemessen. Und über Anzahl der Messwerte kann man dann Rückschlüsse draus ziehen, ob ein Patient eine Bauchspeicheldrüsenschwäche hat, mhm, zum Beispiel, wo es eben zu Fettstühlen dann kommen kann, wenn die nicht richtig funktioniert. Mhm. Ja.
Sie haben vorhin schon mal gesagt, dass Sie den Patienten, wenn er zu Ihnen kommt, erstmal so ein bisschen durchchecken oder abchecken, auch ob er so getriggert ist vielleicht von der Modeerscheinung. Man hat ja den Eindruck so, es gibt immer mehr Nahrungsmittelunverträglichkeiten. Täuscht dieser Eindruck? Ist das nur irgendwie?
Nee, ich denke, der Eindruck täuscht nicht, ne? Oder die Leute sind da auch mittlerweile so ein bisschen sensibler. Mhm. Ne? Natürlich ist es in Anführungsstrichen auch eine Modeerscheinung, ne? Aber es ist tatsächlich auch so, dass die Nahrungsmittelunverträglichkeiten zunehmen, weil wir heutzutage eine ganz andere Ernährung haben wie früher. Ne? Früher ist man nach Hause gegangen, hat gegessen, heutzutage schlappert man sich mal schnell was rein, ne? Man weiß gar nicht, was man isst. Man sieht nur irgendwo beim Bäcker oder beim Metzger, ich nehme das mal schnell. Ne? Früher hat es auch noch nicht diese vielen Fertigprodukte gegeben, diese sogenannten Convenience-Produkte. Ne? Wir haben Fertigprodukte, wir haben Backmischungen. Ne? Das hat ja früher keiner genommen. Ne? Der hat ja selber einen Käsekuchen gebacken und nicht mit Backmischung. Ne? Oder auch die Tiefkühlkost. Ja. Ne? Man unterstellt auch, Stress spielt auch eine Rolle. Ne? Wir essen mit Stress. Ne? Das ist auch so. Man hat manchmal keine Zeit zum Essen. Für meine Person, ich sage mir lieber esse ich nichts und esse abends dann in Ruhe, ne? Statt unter Stress. Ne? Wir haben auch eine andere Nahrungszusammensetzung heutzutage. Ja? Jeder, ich weiß nicht, haben Sie schon eine Diät gemacht früher mal?
Ja. Früher, ja.
Also wir sind hier zu dritt und jeder hat schon eine Diät gemacht. Mhm. Ja, das ist auch sowas. Ne? Diät ist in aller Munde. Ne? Egal, ob man jetzt auch schlank auf dem Foto für die Hochzeit sein will oder so. Und da gibt es halt auch diese einseitigen Diäten, ne? Die Portionen stimmen nicht mehr. Ne? Wir haben ja eine Ernährung, die sollte übermäßig, also die Kohlenhydrate sind am meisten eigentlich vorhanden in der Nahrung. Dann kommen die Proteine und am wenigsten sollte man die Fette zu sich nehmen. Ne? Hm. In aller Munde ist aber jetzt viel Protein, insbesondere bei Sportlern. Hm. Ja? Also die Zusammensetzung spielt auch eine Rolle. Ja. Und eben, wir haben andere Zucker. Ne, wir haben andere Süßungsmittel wie früher. Wir haben Süßungsmittel, ne, seien sie quasi künstlich hergestellt, ne, und wir haben vermehrt eben diesen Haushaltszucker, ne. Das ist ja ein sogenanntes Disaccharid aus Glucose und Fructose. Hier taucht sie wieder auf, die Fructose. Ne. Und das führt auch dazu, dass man schlechter sich befindet, wenn man den Haushaltszucker nicht richtig verträgt.
Ja, und wir haben natürlich heute auch eine viel bessere und differenziertere Diagnostik, ne? Viel mehr Möglichkeiten, das auch dann festzustellen. Früher wurden Patienten wahrscheinlich abgestempelt, wenn man nichts gesehen hat oder nichts feststellen konnte, dann war es halt irgendwie eingebildet oder
diese,
so.
Diese Teste gibt's ja noch nicht so lange und das ist mit Sicherheit auch ein Punkt. Und insbesondere gerade wenn man sich beliest mit Nahrungsmittelunverträglichkeiten, das geht ja bis hin zur genetischen Diagnostik. Bei Zöliakie zum Beispiel, ne? Bei Zöliakie gibt es Patienten, also diese Glutenunverträglichkeit, die sind prädisponiert schon, ob sie zum Beispiel Verwandte ersten Grades haben, die schon Zöliakie hatten, ne, oder die ein bestimmtes Gen in sich tragen, sind prädisponiert, um Zöliakie zu kriegen, ne. Das hat man ja vor Jahren noch gar nicht gewusst, ne, dass es da tatsächlich genetische Auffälligkeiten gibt.
Und wenn jetzt irgendeine Nahrungsmittelunverträglichkeit, also eine Glutenintoleranz oder sowas festgestellt wird, dann bekommt der Patient quasi Hinweise, wie er sich ernähren muss.
Genau, auch das,
Stoffe verzichten.
Das ist ein Zusammenspiel aus Internist, Gastroenterologe, Ernährungsberater, ne, das, und gerade bei Zöliakie, bei Glutenunverträglichkeit, man darf es auch nicht verwechseln mit der Nicht-Zöliakie-Glutensensitivität, ne, das hat nichts mit Zöliakie zu tun, macht zwar gleiche Beschwerden, ne, ist aber, sag ich mal, nicht so, dass man da ganz streng glutenfrei leben muss. Ne? Man muss halt gucken, wie man es eben verträgt anteilmäßig. Ne? Hat man aber eine Zöliakie, ist das tatsächlich ausgelegt auf lebenslange glutenfreie Kost. Ne? Also man kann auch kein Dinkel essen, auch kein Roggen essen, sondern man muss mehr auf Mais, Buchweizen zurückgreifen, ja, also nichts halt Glutenhaltiges.
Ne? Das ist schon sehr einschränkend dann.
Macht man das nicht, hat man auch, sag ich mal, das Risiko, Folgestörungen zu kriegen. Folgestörungen, nicht nur, dass man gewisse Stoffe nicht richtig aufnimmt. Ne? Zum Beispiel bei Zöliakie kann es sekundär zu einer Laktoseintoleranz führen. Ne? Weil aufgrund immunologischer Prozesse der Dünndarm kaputt gemacht wird, also es kommt zum Untergang der Resorptionsfläche im Dünndarm und im oberen Dünndarm wird zum Beispiel die Laktase gebildet, die wir brauchen, um die Laktose zu spalten. Ja. Es kann zu Eisenmangel kommen, ja. Aber im schlechtesten Fall bei schlecht eingestellten, schlecht therapierten Zöliakie-Patient kann es auch zu bis hin zum Lymphom kommen. Lymphom ist eine bösartige Erkrankung des Darmes infolge von Lymphdrüsentumor. Ja.
Und kann man auch selber so testen? Also wenn man jetzt den Eindruck hat, oh, vielleicht habe ich eine Unverträglichkeit, man hat aber im Moment, will man nicht zum Arzt gehen, aus welchen Gründen auch immer. Ist es sinnvoll, mal selber auf bestimmte Sachen zu verzichten oder?
Ja, es gibt natürlich Nahrungsmittel, die prädisponiert sind, um irgendwelche Reaktionen zu bilden. Ne? Das ist zum Beispiel Milch, Eiweiß, Soja, Nüsse, Schalenfrüchte. Das sind so Stoffe, Weizen natürlich auch dazu nennen, das sind so Stoffe, die immer mal gerne Unverträglichkeiten machen. Und da empfiehlt man halt insbesondere dieses Ernährungstagebuch durchzuführen. Ne? Dann, man sollte natürlich nicht auf einmal alles wegnehmen, ne, und nur noch Reis essen, sondern am besten sukzessive. Ne? Ich lasse das mal weg. Ne? Wenn das meine Beschwerden nicht verändert, dann kann ich es auch wieder nehmen und lasse das nächste weg, was ich gerade eben angesprochen habe. Ja, und mittlerweile gibt es auch Apps, ne? Wir haben ja moderne Medienwelt, es gibt auch Apps, die einem helfen können, wo man dann sich dran wenden kann und Stoffe eingeben kann oder wo man so ein bisschen geleitet wird, habe ich eventuell eine Nahrungsmittelunverträglichkeit und kann mit so einer App mal arbeiten.
Mhm. Ja. Und wenn ich mir jetzt halt Notizen gemacht habe, so ein Beschwerdetagebuch geführt habe, dann gehe ich erstmal zum Hausarzt und kann ihm diese Beobachtungen mal vorlegen quasi.
Genau, und genau. Dann kann man erstmal zum Ernährungsberater schicken, ja. Oder eben, wenn man sieht, dass der Patient schon Folgestörungen hat oder man sieht einfach, dass er sukzessive an Gewicht verliert, ne, dann ist es halt tatsächlich was, wo man einmal die Klinik aufsuchen sollte.
Mhm. Ja. Also ich habe jetzt so aus dem Gespräch auch so, ist für mich wieder rund geworden, was Sie mir im Vorgespräch gesagt haben, wie Sie zur Medizin gekommen sind, dass Sie unheimlich gerne Rätsel lösen.
Ja,
das hat sehr viel von Rätsel lösen, diese ganzen Tests, ja natürlich, diese ganzen Tests und was man alles ermitteln kann, welche Enzyme und wofür die verantwortlich sind und was man, also das ist ja ein unüberblickbares Feld eigentlich, wo man wirklich dann über lauter Ausschlussdiagnosen irgendwann dann zum Ziel kommt.
Genau, also man geht, häufig ist es häufig, ne? Man fängt an mit einer Diagnostik, ne? Mit allgemeiner Anamnese, mit allgemeinen Blutwerten, mit Bildgebung, mit Endoskopie. Und wenn man darüber nichts findet, dann macht man erweiterte Labordiagnostik, dann eben Funktionsdiagnostik. Man geht immer mehr ins Detail. Mhm. Ne? Und wenn man dann Verdachtsdiagnose hat, wie zum Beispiel, das könnte eine Zöliakie sein, dann geht man natürlich noch in die spezifische Labordiagnostik, insbesondere eben diese Antikörper auf diese Bestandteile vom Weizen. Ne?
Mhm.
Und wenn man es dann noch wissen will, ob da familiäre Häufungen sind, ne, dann kann man natürlich auch noch eine genetische Untersuchung machen.
Also ein bisschen Detektiv.
Ja, genau, genau.
Ich hatte Sie gebeten, einen Gegenstand mitzubringen. Das bitten wir eigentlich immer unsere Gäste. Einen Gegenstand, der für Sie irgendwie von Bedeutung ist. Und Sie haben ein Holzboot mitgebracht. Und auf dem steht unter anderem Hand in Hand, so gingen 20 Jahre ins Land. Was
genau,
hat es mit diesem Boot auf sich?
Das ist, das hat mir mein Mann zu unserem 20-jährigen Hochzeitstag dieses Jahr geschenkt. Und ja, das ist einfach ein Symbol, dass wir 20 Jahre eben verheiratet sind und er dafür sorgt, dass er mir den Rücken frei hält, so dass ich mein Leben als Ärztin eben leben kann, wie ich es lebe, dass man eben von morgens bis abends in der Klinik ist und wirklich seine Arbeit bis zum Ende machen kann. Man muss sich nicht erklären, warum man erst jetzt nach Hause kommt. Ne?
Mhm.
Man weiß, die Kinder sind versorgt. Natürlich kümmere ich mich auch um die Kinder, keine Frage. Ne? Aber man ist nicht im privaten Stress, um es mal so zu sagen.
Mhm.
Ne? Man hat beruflichen Stress, aber man hat keinen privaten Stress, weil man weiß, es läuft zu Hause.
Mhm.
Ja, und das ist einfach, das habe ich gedacht, das nehme ich mit.
Ja, ja, das ist ein schönes Symbol, was sie 20 Jahre durchgetragen hat quasi und
ja, genau,
vieles ermöglicht hat.
Genau,
ja,
genau.
Ja, wir sind am Ende der heutigen Sendung. Es ging total schnell um, obwohl es ja jetzt schon weit fortgeschritten ist, die Zeit. Herzlichen Dank an Sie, Frau Dr. Borkenstein. Es war sehr interessant.
Ja, ich danke auch.
Wenn Sie, liebe Zuhörer, noch weitere Fragen haben zum Thema, können Sie gerne auch auf den Seiten der Medizinischen Klinik 1 einmal vorbeischauen. Sie können sich auch mit Fragen zur Sendung an presse@diakonie-sw.de wenden und uns einfach Ihr Anliegen schreiben. Wir können das dann auch weiterleiten an Frau Dr. Borkenstein. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben und
gerne.
Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Und dann sage ich jetzt tschüss, bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Sie hörten DISPOD, gesund und sozial, den Podcast der Diakonie in Südwestfalen.